Deswegen unser Thema, das ist auch eine Sache, die uns begleitet hat während Indien. Vier Ebenen der Beziehung zu Gott. Wenn wir jetzt das Jahr zurückblicken, könnt ihr mal kurz im Kopf so, wo wart ihr so mit Gott? Das ist bei mir immer so wie so eine Sinuskurve irgendwie. Und es ist irgendwie so schade, wenn ich selber reflektiere, dass meine Beziehung zu Gott so abhängig ist von irgendwelchen äußerlichen Faktoren. Umso schöner ist dann, wenn man in Indien ist und auch merkt, so wie intensiv das sein kann, wenn man morgens gemeinsam aufsteht, als Team so diese Team-Devotions hat, dann frühstückt und dann so auf diesem Missionsfeld ist. Das ist total schön. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wir haben vier Punkte, das heißt, wir können uns die immer schön so zuspielen. Erster Punkt, und die basieren alle, daran hangeln wir uns jetzt ein bisschen rum, an der Stiftshütte. Kennen wir sicherlich alle, das ist der Apparat. Wir haben einen Vorhof, wir haben ein Heiligtum und das Allerheiligste. Das war das Zelt der Begegnung. Beziehung ist Begegnung. Wir werden da gleich uns ein bisschen dran hangeln. Der erste Punkt, die erste Ebene, das ist wir als das Volk Gottes. Wir fangen einfach mal ganz vorne an, das ist 2. Mose 25, 8 bis 9. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertig das Heiligtum und alles, was dazugehört, genauso an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Gott war schon lange mit den Israeliten unterwegs, aber irgendwann kam der Punkt, so, ich will bei euch wohnen. Und das ist auch heute noch so voll. Also Gott will zu uns kommen und will einen Zugang haben und uns begegnen. Das haben wir auch in Indien voll gemerkt. Wir müssen Gott begegnen, bevor wir überhaupt erstmal unseren Kids oder den Leuten, die wir vor Ort haben, denen dienen können. Wir müssen selber uns erden und Gott begegnen. Die Stiftshütte, haben wir eben gesehen, hatte verschiedene Bereiche. Und diese Begegnung war damals ziemlich exklusiv. Es war nicht so, dass jeder da auch voll rein konnte direkt. Es gab einen Vorhof und das Volk Israel, die durften erstmal nur in den Vorhof. Das war so der erste Schritt auf Gott zu, Richtung des Allerheiligsten. Und wenn wir den nächsten Vers schauen, genau, springen wir ins Neue Testament, 1. Petrus. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr große Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher konntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Wenn wir das übertragen, dann sind wir alle, die wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben, sind wir Volk Gottes. Wir dürfen uns Volk Gottes heißen und das hat total die Privilegien, weil früher war es nämlich nicht der Fall. Es konnten wirklich auch nur das Volk Israel in diesen Vorhof. Also alle anderen Heiden hatten überhaupt keinen Zugang zu Gott. Das ist also wirklich ein Privileg, dass wir auch jetzt, wenn wir das so uns auch zusprechen können, wir sind mit der Entscheidung zu Jesus sind wir Volk Gottes und wir dürfen als Volk Gottes ihm begegnen. Gott will uns begegnen und diesen Ort schaffen, wo wir Gemeinschaft haben können. Gott will bei uns wohnen. Samu, genau. Wie ist die zweite Ebene? Wir gehen tiefer rein.
Genau. Eine weitere Ebene, die sehr wichtig ist, ist der Punkt, Diener Gottes zu sein. Also wir merken, dass vom Volk Gottes, irgendwie dem Volk Gottes zugehörig zu sein, zum Diener Gottes schon so ein kleines Upgrade da stattfindet. Das waren dann Menschen, die durften nicht nur in dem Vorhof sein, sondern die waren wirklich dem Dienst Gottes geweiht. Die waren gewidmet, und zwar Dienste zu verüben im Rahmen dieser Stiftshütte letztendlich. Das bedeutet, sie kamen Gott dadurch näher. Sie waren näher an Gottes Gegenwart dran und hatten auch Aufgaben zugetragen bekommen, die sie für den Dienst an Gott und nicht nur an Gott, sondern auch an dem Volk letztendlich verüben sollten, damit die gesamte Beziehung aufrechtgehalten wird zwischen Gott und dem Volk. Waren auch dementsprechend Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und das waren die Priester, beziehungsweise aus dem Stamm Levi, ja, also das war auch wieder so ein abgesonderter Stamm, der dafür ausgesucht war, damit diese nächste Ebene an Beziehung zu Gott oder an Nähe zu Gott stattfinden kann. Und da sehen wir Titus 1,1, da werden ja sehr häufig Männer Gottes, ja, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, die geben sich wieder als Diener Gottes. Dieser Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. Ich, Paulus, soll die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben und zur wahren Gottesverehrung führen. Auch da wieder ein Dienst an den Menschen, ja, und ein Dienst an Gott letztendlich, um diese Beziehung zu schaffen. Und es war mehr auch, also bei Paulus auch so ein Titel, ja, auf den er sich gestützt hat und gesagt: Ich bin ein Diener, ein Sklave, wenn man das überspitzt sagen würde, Gottes. Und als solches hat er sich auch verstanden: Ich bin Gott hingegeben oder darf diesen Dienst für Gott verüben.
Wir gehen noch tiefer rein. Wir sind Gottes Volk, wir sind Diener, wir dürfen Gott dienen. Und jetzt kommt die dritte Ebene, der Freund Gottes. Und das ist speziell, weil wenn wir uns nochmal die Stifthütte angucken, dann gab es den Vorhof mit dem Volk Gottes, dann gab es die Priester, die in den nächsten Bereich durften. Und jetzt gibt es einen nächsten Bereich, der war eigentlich nur vorgesehen für die Hohepriester. Und wir lesen mal in 2. Mose 33, 9-11. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Also der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Eigentlich war ihm das gar nicht, das Privileg war ihm das eigentlich gar nicht möglich, weil er, wie gesagt, kein hoher Priester war. Und dennoch konnte er so Angesicht mit Gott wirklich sprechen. Und das ist, warum ist das so? Weil Gott ihn seinen Freund nannte. Und das ist ein Privileg, was wir heute auch wirklich so, was ich auf mein Leben so übertragen möchte. Gott will mein Freund sein und ich darf mit ihm interagieren. Ich darf zu ihm reden, er redet auch, ich darf sogar hören. Das ist nicht nur aus meiner Seite. Und wir sind ja gut dabei, oft so Freunde zu definieren. Also ich kenne das selber, dann ist der eine ist so ein Kollege, der andere ist so der Buddy, der Kumpel, dann gibt's so die Bros, wie man das so definiert. Wir sind immer sehr gut darin, zu kategorisieren. Bei Gott sind wir einfach Gottes Freund. Warum? Weil die Definition des Freundes eigentlich die ist, dass wir eine priorisierte Stellung haben zu anderen Menschen. Also wenn ich sage, Gott ist mein Freund, dann muss ich eigentlich sagen, ich priorisiere diese Beziehung gegenüber zu anderen. Und gibt es so Wörter wie Quality Time, dann investiere ich Zeit da rein in diese Beziehung, die auch gestärkt werden muss. Und all das können wir sehen mit Mose, wie er dann in diese Hütte reingeht und wirklich, obwohl er kein hoher Priester ist, dieses Privileg haben kann, mit Gott Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Und das hat tatsächlich Auswirkungen. Also es gibt eine andere Stelle, wo Mose vom Berg runterkommt, von den 10 Geboten, und er war am Glühen. Mir wird oft gesagt, ich bin am Brennen wegen meinen Haaren. Mose war am Glühen. Der hatte richtig Auswirkungen davongetragen, mit Gott ein Angesicht zu sprechen. Angesicht zu sprechen. Ich will jetzt nicht als Gott sich darstellen. Angesicht zu Angesicht sprechen. Und ich frage mich oft, habe ich diese Auswirkungen auch? Habe ich dadurch, dass ich Gottes Freund bin und das in meinem Alltag lebe, habe ich eigentlich auch so ein Glühen außer meinen Haaren? Können Leute sehen, dass ich eine Beziehung mit einem lebendigen Gott habe? Das ist oft, denke ich oft so, ist mir das bewusst, jetzt auch wenn ich in Berlin unterwegs bin, können Leute sehen, dass ich in dem Umfeld, wo es gar nicht so, überhaupt nicht selbstverständlich ist, gerade im Osten, dass ich einen lebendigen Gott habe. Können Leute das sehen? Sehen die, dass ich glühe? Kann ich denen weitergeben, hey, ist es ein lebendiger Gott da? Wenn wir einmal weitergehen, Johannes 15, 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Diener, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Der Unterschied zwischen Dienern und Freunden ist, wir gehen ja immer tiefer jetzt in den Ebene mit Gott, ist, dass der Freund nicht irgendwie abhängig ist als Status von seinem Meister oder seinem Herrn, wie es der Diener ist. Der Diener ist abhängig von seinem Herr durch Pflichten, durch einen Status. Die Sklaven waren gekauft oder die konnten wir wieder verkaufen, sie waren ein Gut. Aber als Freund haben wir dieses Privileg, ja, mit Gott zu interagieren, ohne dass wir jetzt abhängig sind von irgendwelchen Pflichten. Das sind ja, dass wir keine Pflichten haben. Wir sind natürlich in einer Beziehung, wo jeder so seine Pflichten auch hat. Aber wir sind im Gegensatz zum Diener privilegiert, mit Gott in Angesicht zu treten. Und jetzt bin ich gespannt, wie du das noch toppen kannst, Gottes Freund zu sein. Nächste Ebene.
Genau, es gibt noch eine vierte Ebene, die nur durch Jesus Christus letztendlich zum Vorschein kommt oder uns, sag ich mal, in noch eine privilegiertere Stellung setzt oder eine Ebene hineinführt, als Freund Gottes zu sein. Und das ist die Ebene, Kind Gottes zu sein oder wirklich dieses Bewusstsein zu leben, dass man Anteil an der Sohnschaft oder an der Kindschaft Gottes hat. Und da steht hier in Johannes 1, Verse 10 bis 13, das Wort war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Schöpfung, die Menschen, wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufgenommen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Und dieses Leben hat uns durch Jesus Christus gegeben. Wir haben gerade so ein bisschen gesehen, eben diese Ebenen vom Teil des Volkes Gottes, und das ist unmissverständlich auch, glaube ich, bei uns der Fall. Wir gehören zum Volk Gottes. So sagt es das Wort Gottes. Wir gehören zum Volk Gottes. Wir haben gesehen, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, in seinem Dienst zu stehen, was vorher auch nur ganz privilegierten Menschen zuteil wurde, ja. Wirklich in dem Dienst Gottes zu stehen und in einer Hingabe oder beziehungsweise in einer Heiligkeit oder Absonderung in dem Dienst Gottes zu sein. Auch das ist uns Anteil geworden. Wir haben gesehen, dass ganz bestimmte Menschen Freund Gottes genannt wurde, wie es bei Mose der Fall war, und der sogar das Vorrecht hatte, einem hohen Priester gegenüber öfter in diesem Heiligtum zu sein. Die Wolkensäule kam runter oder die Feuersäule, und sie standen von Angesicht zu Angesicht und hatten eben diese Begegnung miteinander. Nicht wie beim Hohenpriester nur einmal im Jahr, sondern dann, wenn er in diese Gegend Gottes treten wollte. Diese Möglichkeit hatte er. Und jetzt gibt es diese weitere Ebene, wirklich Kinder Gottes zu sein und einer konstanten Beziehung zu Gott zu stehen durch Jesus Christus, der diese Hürde oder diese Kluft zwischen Gott und Menschen weggeräumt hat, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Und ich möchte hier ein paar Vorzüge anführen, die uns als Kinder, sage ich mal, ganz besonders immer wieder im Vorschein oder im Vordergrund stehen sollten. Ja, Dinge, die wir uns immer wieder verinnerlichen müssen. Ja, erstens: Wir sind als Kinder Gottes, und wir dürfen dieses Bewusstsein tatsächlich leben als Kinder Gottes. Wir sind Ebenbilder des Vaters. Gott hat uns im Rahmen seines Ebenbildes geschaffen, und er hat uns so geschaffen, dass so wie er als Beziehungswesen letztendlich da ist, wir auch diese Beziehung antworten zum Vater. Also dieses Ebenbild des Vaters wird in uns oder durch uns auch zum Vorschein, ganz egal, wo wir sind und mit welchen Leuten wir auch in Berührung kommen. Wir haben noch einen weiteren Vorzug, und zwar sind wir rechtmäßig Zugehörige zum Vater. Also wir gehören dem Vater, und der Vater gehört auch uns. Ja, das ist in dieser Beziehung, es ist rechtmäßig. Gott hat das rechtmäßig gemacht, dadurch, dass er uns adoptiert hat oder angenommen hat als Kinder Gottes. Und damit in Verbindung ist, uns gehört auch das Erbe Gottes. Ja, alles, was mit dazu gehört, alles, was an Reichtum, alles, was Gott uns versprochen hat, davon sind wir Erben. Davon können wir Gebrauch machen. Und wir sollen Gebrauch davon machen. Ist uns das bewusst? Der vierte Aspekt: Wir haben Verwaltungsgewalt der Güter des Vaters. Ich weiß auch gar nicht, also das eine ist, Erben zu sein, es gehört uns und die Frage ist, wann dürfen wir wovon Gebrauch machen? Aber Gott sagt, ich möchte, dass das, was ihr bekommen habt, gut verwaltet und eingesetzt wird zu seiner Ehre. Diese Vorzüge haben wir und wir haben die Möglichkeit, in einem ewigen Beziehungsstatus mit dem Vater zu leben. Das ist das letztendlich, was durch dieses Allerheiligste auch zum Ausdruck kam. Diese Stätte, dieser Ort, an dem man von Angesicht zu Angesicht mit Gott oder diese Bundeslade, die die Gegenwart Gottes letztendlich dort widergespiegelt hat. Wir haben die Möglichkeit, in diesem ewigen Beziehungsstatus als Kinder Gottes zu leben. Und wir dürfen davon Gebrauch machen. Nicht nur wir dürfen, sondern wir sollen auch davon Gebrauch machen, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und die Frage, die sich uns dabei stellt an dieser Stelle, ist, zwei Dinge sind als Zusammenfassung ganz besonders wichtig. Als Kinder Gottes Beziehung leben, wie nah bist du an Gott dran? Wie nah bist du an seiner Gegenwart dran? Wie ist dein Bewusstsein über diese Ebene oder dieser Status, den es gibt? Und die Sache ist, für uns ist alles schon vorbereitet. Es ist alles schon getan. Es ist vollbracht. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Es ist vollbracht. Aber in unserem Bewusstsein leben wir manchmal vielleicht gewisse Ebenen, die in unserem Kopf sind, wo Gott sagt, da geht noch mehr und da ist noch viel mehr. Ja? Wie nah sind wir an Gott dran? Leben wir als irgendwie Zugehörige des Volkes Gottes? Wir gehören irgendwie dazu, aber mehr auch nicht. Oder leben wir eine Ebene näher schon dran, ja, zu sagen, wir sind auch in seinem Dienst, wir sind hingegeben, wir möchten gerne Gottes Willen auch tun, ja, nicht nur Zugehörige, sondern auch Aktive. Oder geht es näher, ist diese Beziehung, dieses Miteinander mit Gott auch aktiv an dieser Stelle? Leben wir als Freunde beziehungsweise als Kinder Gottes? Und die zweite Frage, wie hingegeben lebst du das, was du verstanden hast?
Wir haben heute den letzten Sonntag, glaube ich, im Jahr. Nicht der letzte Gottesdienst, aber der letzte Sonntag zumindest. Und für mich ist immer diese Zeit auch schön, so zu reflektieren. Und nochmal die Frage, so wie habt ihr eure Beziehung mit Gott so dieses Jahr gelebt? Und lass uns doch motivieren, einfach für nächstes Jahr uns wieder vorzunehmen. Ganz bewusst, auch wenn wir vielleicht nicht alle die Vornehmungsmenschen sind, bewusst einfach mitzunehmen. Wir sind Kinder Gottes und das prägt unsere Beziehung, das hilft mir total im Alltag. Und Samu, lass uns noch beten.
Ich würde gerne beten, vielleicht stehen wir dazu auf. Möchte vor allem dafür beten, dass uns das jeden Tag nur mal bewusst wird. Wenn man so frisch aus so einer Reise kommt, dann sieht man ganz viel, was man hier in Deutschland vielleicht gar nicht so sieht. Und dann ist man sehr schnell dabei, Schwarz-Weiß-Denken zu haben, das wollen wir nicht, aber wir wollen die Dinge mitnehmen, die gut sind für uns, die wichtig sind für uns. Die Vorzüge, die Gott uns gegeben hat, die durften wir dort ganz bewusst sehen und dieses Bewusstsein, dafür möchte ich gerne beten, auch für unser Leben. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir dafür, Herr, dass du durch dein Wort uns offenbarst, Herr, wie du uns nahe gekommen bist, Herr, wie du alles daran gesetzt hast, damit du unter uns wohnen kannst und diese Beziehung zwischen uns und dir möglich ist, Herr. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass es passiert. Danke, dass Jesus Christus unser Mittler ist zu dir. Danke, dass durch die Annahme und das Glauben an Jesus Christus, Herr, wir den direkten Zugang jetzt zu dir haben, zu deinem Allerheiligsten, zu Begegnung mit dir und dass du uns krönst, Herr, dass du uns wirklich das gibst, was wir brauchen, Herr. Du stellst uns wieder her. Herr, wir sind nicht länger Diener, sondern wir sind Freunde und über das, dass wir Freunde sind, sind wir Kinder des allmächtigen Gottes. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du in diesem Bild von dem verlorenen Sohn einfach auch nochmal klar machst. Er wollte nicht länger Sohn sein, er hat sich geschämt dafür und wollte nur noch Diener sein, aber du hast ihn in den Ring angesteckt, du hast ihn eingekleidet, du hast ihm die Schuhe gegeben und du hast ihm seine Identität zurückgegeben als Kind Gottes, Herr. Und das ist ein Abbild für uns, für jeden Einzelnen von uns, Vater. Wir beten darum, dass es das jeden Tag neu bewusst wird, Herr. Du bist, der uns unsere Identität schenkt und du bist derjenige, der uns unsere Zusagen macht und der uns diese Privilegien schenkt. Herr, wir wollen das wirklich im Bewusstsein leben. Herr, ich bete darum, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir dieses Wort mitnehmen, dass wir jetzt zur Jahreswende darüber mehr entsinnen, Herr, und in größerem Bewusstsein im nächsten Jahr durchstarten, Herr, mit dir an unserer Seite, in deiner Gegenwart. Und wir möchten echt erleben, Herr, wie das Leben, das du in uns prägst, viele andere Menschen in unserem Umfeld prägt und dein Name groß gemacht wird. Das beten wir alles im Namen Jesu und danken dir. Amen.